Eine der merkwürdigsten Sachen, die ich aus dieser DDR heraus damals in Richtung Westen begutachten konnte, war die Bewegung 2. Juni. Ich habe mir das nie so richtig erklären können. Und jetzt haben wir hier ein Buch liegen, Blues der Städte. Die Bewegung 2. Juni, eine sozialrevolutionäre Geschichte. Ich hoffe, mir wird jetzt Aufklärung.
Genau, es ist ein Buch, das ich vorstellen möchte in diesem Korax Morgenmagazin. Ein Buch, das ich für sehr lesenswert erachtet habe, ist in diesem Jahr erschienen. Autor ist Roman Daniluk. Du hast gesagt, Blues der Städte ist der Titel. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, das Interessante an dieser Bewegung 2. Juni, dass die entstanden ist aus einem Umfeld des Blues heraus. Tatsächlich kann man ja sagen, Blues, Freaks, Gammler, das ist sozusagen eine Gemengelage von Subkultur, die schon ab den 50er Jahren in Westdeutschland entstanden ist und was ein widerständiges Milieu gewesen ist, wo immer wieder es Randale, Krawall gab, es immer wieder öffentliche Empörung gab über öffentliches Herumlungern. Und dieses Milieu, was ein genuin proletarisches Milieu gewesen ist, das hat sich auch im Zuge der 60er Jahre und dann auch inspiriert von der Studentenrevolte politisiert. Und aus diesem politisierten Blues-Milieu heraus hat sich dann eben diese Bewegung 2. Juni heraus entwickelt, was eine von 4 bewaffneten Gruppierungen in der BRD gewesen ist. Also wir haben die RAF, wir haben die Revolutionären Zellen, daraus heraus dann auch entstanden die Rote Zora und davon ist eben die Bewegung 2. Juni eine Gruppierung.
2. Juni deshalb, weil am 2. Juni 1967 in Berlin bei einer Demonstration gegen den Besuch des Schah Benno Ohnesorg erschossen worden ist. Und das ist auch so eine Sache, die ich aus meiner Sicht damals, aus DDR-Sicht, schlichtweg nicht begreifen konnte, dass ein Polizeibeamter auf einen wehrlosen Menschen aus nächster Nähe schießt, einen Kopfschuss abgibt. Und was ich bis heute nicht begreife, der Mann ist nicht dafür belangt worden. Das darf nicht sein.
Das Interessante, was man in diesem Buch erfahren kann, ist, dass es nicht der erste Tote gewesen ist aus der außerparlamentarischen Opposition oder aus einer linken, zunächst vielleicht links-sozialdemokratischen Opposition heraus. Es gab ja diese Friedensbewegungen, diese Ostermärsche, da gab es auch immer wieder Demonstrationen, die zum Teil brutal zerschlagen worden sind und wo es auch Schüsse gegeben hat. Und also da kann man auch schon sehen, vor diesem 2. Juni 1967 hat es auch schon Tote bei solchen Demonstrationen gegeben. Nun hat die Bewegung 2. Juni diesen Namen sehr bewusst gewählt. Das war natürlich für die meisten der Protagonisten dieser bewaffneten Gruppe, war das ein Schlüsselerlebnis. Und sie haben gesagt, wenn wir uns Bewegung 2. Juni nennen, dann ist das strategisch erstmal sehr geschickt, weil immer, wenn es einen Anschlag gibt und immer, wenn die Medien darüber berichten, müssen sie sagen, das war ein Anschlag der Bewegung 2. Juni. Das heißt, dieser Tag ist dann in der Öffentlichkeit. Und es ist klar, wenn wir militante Aktionen machen, wenn wir Anschläge machen, wenn wir tatsächlich Waffen in die Hand nehmen, dann hat davor der Staat auf jeden Fall zuerst geschossen.
Was sie aber auch gemacht haben, sie haben Banken überfallen, sie haben in großem Stil Scheckbetrug gemacht, um sich also ihr Leben zu finanzieren, um sich Waffen und Munition kaufen zu können. Das sehe ich ein bisschen, naja, kann man das, darf man das?
Genau, das ist so ein bisschen das Spektrum von Aktionen, was die Bewegung 2. Juni gemacht haben. Da gehören diese Banküberfälle auf jeden Fall dazu, die dazu gedient haben, die eigene Bewegung natürlich, die eigenen Strukturen, clandestine Wohnungen, Fluchtautos und alle solche Sachen und auch natürlich Waffen finanzieren zu können. Diese Banküberfälle, die hatten aber immer auch einen anderen Zweck. Und das ist so ein bisschen vielleicht so eine Robin Hood-Manier, was die Bewegung 2. Juni außerordentlich populär gemacht hat, eine gewisse Zeit lang, weil sie nämlich unauffällig Geld, was sie erbeutet haben bei diesen Banküberfällen, immer auch an linke Gruppen, an soziale Projekte gespendet haben. Also das kann man sich dann so vorstellen, dass es irgendwie eine Veranstaltung gab von einer Obdachloseninitiative oder von einer Gefangeneninitiative und dann sozusagen landete auf einmal irgendwie ein Tausi in so einer Spendendose. Und so ist anonym den Leuten halt dieses Geld dann zugute gekommen. Neben den Banküberfällen gab es mehrere Entführungen, die die Bewegung 2. Juni gemacht hat. Peter Lorenz, 1974, war damals Spitzenkandidat der Berliner CDU. Das war kurz vor der Wahl zum Berliner Senat. Und sie haben den da entführt, um Gefangene der Bewegung 2. Juni freizupressen. Das haben die in einer sehr geschickten Situation gemacht damals, weil nämlich die SPD noch an der Macht war, gleichzeitig wusste, die CDU hat gute Chancen, an die Macht zu kommen. Wenn wir in der Situation jetzt sozusagen die CDU-Geisel fallen lassen, dann wird uns das sozusagen auf jeden Fall angelastet. Da kommen wir nicht raus aus dieser Nummer. Deswegen ist da der Staat darauf eingegangen, sozusagen Gefangene freizugeben. Die sind dann in den Jemen eingeflogen worden und konnten sozusagen von da aus dann auch wieder agieren. Die RAF hat später versucht, oder sozusagen war auch inspiriert davon, sozusagen im Deutschen Herbst, und hatte gesehen, dass das klappt. Da ist der Staat dann nicht mehr drauf eingegangen. Eine weitere Entführung von der Bewegung 2. Juni hat stattgefunden im Jahr 1977. Da haben sie in Österreich jemanden entführt, nämlich den Unternehmer Walter Palmers, und haben damit eine ganze Stange von Geld tatsächlich, ich glaube so über 1 Million oder so, haben sie da sozusagen für den Walter Palmers. Das waren zwei Entführungen, die erfolgreich waren, und unblutig sind die dann sozusagen durch den Gefangenenaustausch quasi gelaufen. Es gab auch Tote durch den Bewegung 2. Juni, wobei die Toten, die sind meistens dadurch zustande gekommen, dass sich die Leute von der Bewegung 2. Juni Festnahmen widersetzt haben und dann auch sozusagen in solchen Situationen Schusswaffengebrauch gemacht haben. Das hat sich in dieser Zeit halt einfach zugespitzt, diese Konfrontation zwischen Staat und den Leuten, die gesagt haben, okay, wir haben um 68 herum weltweit einen globalen revolutionären Aufbruch erlebt. Dazu gehört auch, dass sozusagen sich eine Gegensouveränität bildet. Dazu gehört, dass wir Waffen in die Hand nehmen. Aus heutiger Sicht ist das in eine Niederlage gemündet. Ich hatte es gesagt, die Bewegung 2. Juni hatte mehrere erfolgreiche Gefangenenbefreiungen auch gemacht. Also es gab auch tatsächlich Ausbrüche und von außen sozusagen gelungene Befreiungen von Gefangenen. Man kann aber sagen, das hat dann eben genau in diese Sackgasse geführt, dass sich diese Bewegung zunehmend einfach sozusagen um ihre Gefangenen kreiste. Also das ist das, was Roman Daniluk in seinem Buch auch beschreibt, als eine Dynamik, dass sozusagen die Bewegung in eine Sackgasse führt, weil sie sich zunehmend um sich selbst dreht. Also sozusagen der sozialrevolutionäre Impuls oder der Impuls, in der Basis verankert zu sein, was die Bewegung 2. Juni unterschieden hat von der RAF zum Beispiel, das hat dann eben zunehmend halt in diese Isolation geführt, sich nur noch um die Gefangenen zu kümmern.
Ich habe damals zwischen RAF und Bewegung 2. Juni überhaupt keinen Unterschied gemacht. Was mich besonders ratlos gemacht hat, mit ansehen zu müssen, wie die ganze Angelegenheit sich in Richtung Nahe Osten ausbreitet, wie der plötzlich ins Spiel kommt, das konnte ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
Ja, vielleicht, da will ich auch gerne drauf eingehen, aber zunächst erstmal, was den Unterschied, den du jetzt erwähnt hast, zwischen RAF und Bewegung 2. Juni, den hat es tatsächlich gegeben, und der bestand eben darin, dass tatsächlich die Bewegung 2. Juni sich aus einem proletarischen Milieu rekrutiert hat, während die RAF tatsächlich eher aus einem studentisch-kleinbürgerlichen Milieu gekommen ist. Also das ist tatsächlich der Unterschied, und der Unterschied ist auch, dass die RAF ja tatsächlich hierarchisch durchstrukturiert war und sehr elitär Anspruch hatte, nämlich den Anspruch, Avantgarde für die Bewegung zu sein und der Bewegung durch sozusagen diese existenzialistische bewaffnete Aktion auch was vorgeben zu können. Da hatte die Bewegung 2. Juni tatsächlich eher die Einstellung, nee, wir müssen mit den sozialen Bewegungen zusammengehen, wir kommen aus denen heraus und haben da auch immer eine Bindung dahin. Ob denen das gelungen ist, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Da sind die revolutionären Zellen dann später auch nochmal sehr interessant. Okay, aber alle diese Gruppen, du hast es erwähnt, hatten einen Bezug zu dem Nahen Osten. Da spielt eine Rolle der Sechstagekrieg 1967, der sozusagen eine Linke, die zuvor eher pro-israelisch war, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und auch vor dem Hintergrund, dass man eben sozusagen gesehen hat, dass Israel sozusagen eine Schutzbastion weltweit ist für Jüdinnen und Juden. Diese Erkenntnis hat man dann über Bord geworfen mit dem Sechstagekrieg, und das hat mitunter eben sehr hässliche Züge angenommen, nämlich Züge dahingehend, dass es mehrere Aktionen gab, die, wo ich sagen würde, man muss sie zweifellos als antisemitisch bezeichnen. Dazu gehört ein Anschlag der Tupamaros West-Berlin. Das war sozusagen eine Gruppe, die eine Vorgängerorganisation, also die meisten der Akteure sind dann übergegangen zur Bewegung 2. Juni. Die haben im Jahr 1969, am Jahrestag der Novemberpogrome von 1938, haben sie einen Anschlag versucht auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin. Da war eine Gedenkveranstaltung an diesem Tag. Wenn die Bombe hochgegangen wäre, wären 250 Leute möglicherweise draufgegangen. Also Deutsche aus der deutschen Linken machen am Jahrestag der Reichspogromnacht einen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in Berlin und wollen das verstanden wissen als eine antiimperialistische Aktion, die gegen Israel und die Besatzung halt dort gerichtet ist. Also schlimmer kann es nicht gehen, finde ich. Es gab parallel dazu auch sozusagen Anschläge auf jüdische Denkmäler, die an den Zweiten Weltkrieg erinnert haben. Und da wurde dann angebracht halt irgendwie Rache für Palästina und solche Sachen. Was in dem Zuge auch eine Rolle spielt, ist der Brandanschlag auf das Altenheim der israelitischen Kultusgemeinde in München im Jahr 1970. Da hat es tatsächlich Tote gegeben. Es war sozusagen ein Altersheim, ein jüdisches Altersheim. Und da ist im Getränkeautomaten eine Brandbombe platziert worden. Und es hat dann tatsächlich gebrannt. Da sind 7 Menschen in diesem Altersheim tragisch ums Leben gekommen. Sie sind einfach verbrannt. Da ist die Vermutung, dass es auch sozusagen aus diesem Umfeld kam, dieser Anschlag. Aber es ist bisher nicht zweifelsfrei aufgeklärt worden, an welche Adresse halt dieser Anschlag geht. Roman Daniluk betont in seinem Buch, dass diese Anschläge damals in der Linken größtenteils auf Ablehnung gestoßen sind und dass es verurteilt worden ist. Es gibt so jemanden wie Fritz Teufel und solche Leute, die sozusagen aufgrund ihrer Kontakte, die sie im Nahen Osten gesagt haben, dann zurückkehrten aus irgendwelchen Trainingslagern mit irgendwelchen palästinensischen Splitterorganisationen, die dann gesagt haben, die Linke müsse ihren Judenknacks überwinden und endlich muss die heilige Kuh Israel geschlachtet werden. Wenn man sowas hört, finde ich, ist vielleicht die Aufarbeitung, die Roman Daniluk da durchaus vornimmt, vielleicht ein bisschen halbherzig. Ich finde, das muss dann im Zentrum stehen. Wie kommt es, dass linke Gruppen solche Gedanken entwickeln und ja, also dass es ein Umfeld gibt, wo sowas überhaupt akzeptiert wird, kann ich nicht verstehen. Und sozusagen, ja, wenn man sozusagen dieses Subkulturumfeld, den Blues und den proletarischen Hintergrund dieser Bewegung 2. Juni nimmt, würde ich sagen, die sind sympathischer als die RAF, aber das haben sie dann durchaus gemein mit den anderen bewaffneten Gruppen und ist sozusagen der große Schandfleck, den dieser Teil der Geschichte hat. Nichtsdestotrotz kann ich dieses Buch empfehlen. Es ist auf eine sehr angenehme Weise unakademisch. Also das ist tatsächlich sozusagen ein Lesebuch, das man einfach gut lesen kann. Es ist unglaublich spannend geschrieben, trotzdem historisch genau, mit vielen Zitaten. Was auch zum Beispiel sehr schön ist, ist, dass es gibt hier immer so Teilüberschriften und die sind ganz oft so Songs. Zum Beispiel ist hier Break On Through to the Other Side von den Doors 1967. Also sind da immer so Songtitel angegeben, die dann passen zu dem jeweiligen Kapitel, was da kommt. Also es ist auch eine Fundgrube, was sozusagen widerständige Musikgeschichte vielleicht so ein bisschen betrifft.
Rio Reiser ist auch dabei, habe ich gesehen.
Genau, ist so alles Mögliche dabei. Ein Kapitel, was ich unglaublich interessant und wichtig finde, das aufzuarbeiten, ist, dass es aus dem Umfeld der Bewegung 2. Juni heraus das erste und einzige Mal in Deutschland zu einer Exekution eines Genossen gekommen ist. Das war im Jahr 1974 der Genosse Ulrich Schmücker, der sozusagen kurze Zeit bei der Bewegung 2. Juni dabei gewesen ist. Der ist festgenommen worden bei einer Autokontrolle, also die sind blöderweise halt irgendwie in so einer Autokontrolle von der Polizei gekommen, hatten halt irgendwie Anschlagsmaterial im Kofferraum, sind festgenommen worden. Ulrich Schmücker war noch sehr jung, ist im Knast bearbeitet worden vom Staatsschutz und vom Verfassungsschutz. Ihm ist vorgehalten worden, dass seine Genossen schon ausgepackt hätten und er hat dann tatsächlich geredet und ist sozusagen früher rausgekommen aus dem Knast, weil er sich sozusagen darauf eingelassen hat, als V-Mann zu agieren in der bewaffneten Szene. Er ist selber so damit umgegangen, dass er in Teilen der Szene das bekannt gemacht hat, dass er V-Mann ist. Das heißt, er sozusagen hat sich nicht unbedingt angefreundet mit dieser Rolle, die er spielen sollte. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass eine Gruppe aus Wolfsburg, zu der er Kontakt hatte, ihn sozusagen nach Wolfsburg eingeladen hat, ihn dort zur Rede gestellt hat, wie so eine Art Tribunal geführt hat und dann haben sie ihn dort in einem Wald erschossen. Diese Wolfsburger Gruppe war auch nur am Rand der Bewegung 2. Juni, aber die Bewegung 2. Juni hat das dann sozusagen auf sich genommen in dieser Zeit. Was dann sozusagen das Interessante, also das allein ist natürlich schon mal schlimm und es ist natürlich auch eine schreckliche Dynamik, wie sozusagen maßen sich diese Leute an, Leute aus ihren eigenen Reihen zu erschießen. Das Ganze hat dann aber ein unglaubliches Geschmäckle dadurch, dass die Waffe besorgt wurde von einem V-Mann, die Waffe dann nach der Tat übergeben worden ist, wieder an den Verfassungsschutz, dort 15 Jahre lang in einem Safe bewahrt wurde, während der ganzen Zeit des Gerichtsverfahrens, wo das aufgearbeitet worden sollte, halt verschwunden war. Dann herausgekommen ist, der Verfassungsschutz hat den Hauptkronzeugen zu dieser Tat manipuliert. Der Verfassungsschutz hat im Zuge dieses Verfahrens einen Praktikanten in die Anwaltskanzlei der Verteidiger eingeschleust, sodass am Ende, nachdem zum dritten oder vierten Mal dieser Prozess aufgerollt wurde, es war tatsächlich der längste Gerichtsprozess in der bundesdeutschen Geschichte, dass dann der Richter am Ende sagen musste, wir können hier keinen Urteilsspruch fällen, es gibt keinen Urteilsspruch, die Beschuldigten müssen wieder freigelassen werden, wir können kein Urteil fällen, weil der Verfassungsschutz zu sehr dieses Verfahren manipuliert hat, so dass man nicht an die Wahrheit rankommt.
Man hätte es dahingehend lösen können, dass man die Tische von Anklage und Staatsanwaltschaft vertauscht.
Ist sozusagen eine Erfahrung aus sozialrevolutionärer Geschichte und in diesem Sinne will auch dieses Buch verstanden werden. Es will sozusagen auch mit den Schattenseiten, die zum Beispiel eine Bewegung 2. Juni hat, will es Teil sein von einem Aufarbeitungsprozess und einer Erfahrung, die notwendig ist, wenn man sozusagen sowas wie soziale Revolution weiterdenken will. Er sagt, wenn man soziale Revolution weiterdenken will, dann gehört das dazu, dass man auch die Geschichte des bewaffneten Kampfes aufarbeitet und dann müssen wir uns sehr genau angucken, was für Erfahrung ist dahinter halt verborgen. Das ist das Anliegen dieses Buches.